Ich bin jetzt nicht der hellauf schreit und als Rampensau nach vorne prescht.
Wie lebt es sich mit einem Bruder, der in der SVP ist und dort auch Karriere macht?
Also er weiß, dass er mich politisch nicht überzeugen kann. Ich wechsle nicht die Fahnen, das machen andere.
Das größte Problem der Freiheitlichen zurzeit ist?
Tja, was haben wir für ein Problem?
Aufs Ohr, der FF Polit Talk mit Alexandra Aschbacher.
Herzlich willkommen zu Aus der Blase, dem politischen Gespräch, bei dem wir der Frage nachgehen, was machen Politiker eigentlich und was macht die Politik mit Politikerinnen? Heute mache ich das mit dem Obmann der Freiheitlichen Partei und dem Gemeinderat von Lahn, Roland Stauder. Schön, dass Sie hier sind, Herr Stauder.
Danke, dass ich hier sein darf.
Wie geht es Ihnen gerade, Herr Stauder?
Persönlich ganz gut. Im familiären Umfeld ist es ein bisschen schwierig, weil zwei meiner Familienmitglieder im Krankenhaus liegen, aber es wird wieder.
Ich hoffe nichts Schlimmes.
Nein, ich hoffe auch. Es sind in guten und in sehr guten Händen im Iraner Krankenhaus. Das wird so.
In solchen Phasen merkt man dann doch immer wieder, worauf es eigentlich ankommt.
Auf alle Fälle. Aber man sieht auch hinter die Kulissen und ich kann sagen, wie viel fleißige und mit Herzblut arbeitende Leute im Krankenhaus unterwegs sind. Und ich muss sagen, fühle, dass meine Verwandten in besten Händen sind.
Das ist fein, weil man sonst eigentlich oft sehr viel Negatives in den Schlagzeilen liest, was den Sanitätsbetrieb betrifft. Wenn man dann natürlich persönlich betroffen ist und es läuft gut, umso besser.
Ja,
also weil man dadurch manchmal sehr skeptisch ist.
Ja, ich glaube, was man negativ liest, das sind dann nicht die Leute, die dort arbeiten, weil die geben wirklich alles. Mhm. Aber manchmal fehlt halt vielleicht der letzte Schliff in der Verwaltung und in der Koordination. Aber die Menschen, die dort arbeiten, denen darf man wirklich nichts vorwerfen und sagen, muss man sie loben, absolut.
Mhm. Da wünsche ich auf alle Fälle alles Gute für Sie und für Ihre
Dankeschön.
Familie, wie das dann weitergeht und
Dankeschön.
Ausgeht. Ich werde Sie jetzt ein bisschen vorstellen, Herr Stauder. Sie sind eigentlich ein Urgestein in der Südtiroler Politik, wenn ich das jetzt mal ein bisschen so überspitzt sagen darf. Sie sind sehr lange politisch tätig. Vielleicht kennen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sie noch nicht so gut. Ein paar Eckdaten werde ich umreißen. Sie können sehr gerne das am Ende ergänzen oder zwischenrufen, nein, stimmt nicht, damit wir das für die Zukunft dann richtig stellen können. Sie sind 1971 geboren, aufgewachsen in Lahna, wo Sie immer noch leben, haben noch drei weitere Brüder, wovon Sie der Jüngste sind.
Der Dritte. Ich habe noch einen Jüngeren.
Sie haben in Innsbruck Politikwissenschaften studiert und sind Lehrer für Rechts- und Wirtschaftskunde und Direktor-Stellvertreter an der WFU Meran. Sind seit 1995 Gemeinderat in Lahna, zunächst bei der Union für Südtirol, dann Bürgerunion und jetzt für die Freiheitlichen.
2005.
Seit?
Nicht 95, sondern 2005.
Ein sehr wichtiger Hinweis.
Seit 20 Jahren.
Da hat sich bei den Zahlen irgendwas verschoben. Vielen Dank. Sie kandidierten schon öfters für den Landtag, auch 2023, also erst bei den Jüngsten, wo Sie es auf den vierten Platz schafften. Seit Frühjahr 2024 sind Sie Obmann der Freiheitlichen Partei.
Jawohl.
Soweit korrekt. Muss ich was ergänzen oder sollten wir etwas ergänzen?
Ich bin in der Erwachsenenbildung noch tätig, bin der Koordinator der Abendschule, also Erwachsene, die Matura nachholen möchten, in Meran und dort auch tätig. Und ehemalige Schulabbrecher oder Leute, die heute sagen, in meinem Karriereweg brauche ich die Matura noch, die das nachholen machen möchten und praktisch abends noch zur Schule gehen von 6 bis 10 viermal die Woche
Nicht
und
schlecht.
Die Matura nachmachen.
Ist sicher spannend.
Ist spannend, also, ja, sieht man ganz viele verschiedene Schicksale und Beweggründe, warum abgebrochen wurde und wie dann im Laufe der Arbeitskarriere es doch wieder wichtiger wurde, diesen Schulabschluss zu haben und mit welchem Herzblut die Leute da arbeiten und auch zur Schule gehen und die Familie unter einen Hut bringen.
Das wollte ich eben gerade ansprechen oder beziehungsweise fragen. Da sieht man wahrscheinlich den Unterschied, Schule im Alltag und dann Schule am Abend von jenen, die es wirklich wollen und manchmal Schüler, die da irgendwie durch...
Ja, die es wollen und auch dafür bezahlen und sagen, jetzt möchte ich es machen. Also es ist natürlich ein Altersunterschied auch, der Oberschüler zwischen 15 und 19 Klar. Jahren und natürlich dann in der Abendschule 19 Jahre aufwärts bis hinauf. Wir hatten schon zwei Schüler, die sind gerade in Pension gegangen und wollten dann noch Echt? Die Matura nachholen.
Also, boah, das ist aber toll.
Das ist toll, ja. Das war eine interessante Erfahrung auch für uns.
Und warum wollten Sie die nachmachen?
Ja, das kann es noch nicht gewesen sein. Sind Mitte 60 und frisch bleiben, lebenslanges Lernen war so ihr Motto und dann haben sie die Matura nachgeholt.
Genial.
Mit sehr gutem Erfolg.
Aha. Was ist für Sie herausfordernder? Also die normale, unter Anführungszeichen, der normale Schulalltag oder dann abends?
Na, als Koordinieren der Abendschule ist natürlich auch etwas, was man im Sommer macht. Das muss ja im Herbst losgehen, aber das Unterrichten an der Abendschule ist nochmal spannender, weil man natürlich da Erwachsene hat, die auch weitermachen wollen, dass das relativ zackig weitergeht und damit sie dann die Prüfungen machen können. Und am Tag muss ich sagen, die Tagesschüler sind immer wieder eine neue positive Herausforderung jedes Jahr.
Sie sind nach wie vor gerne Lehrer.
Absolut, ja. Es ist aus meiner Sicht ein wirklich sehr spannender, interessanter Job. Hat man jedes Jahr mit jungen Leuten zu tun, die wieder nachkommen, immer wieder. Hält einen selber auch jung und frisch. Also, und na, ich muss sagen, also und auch unsere Jugend ist deutlich besser als ihr Ruf.
Ich frage deshalb, weil natürlich in Zeiten wie diesen Lehrer sich selbst manchmal bedauern, weil sie ein schlechtes Image mittlerweile haben und weil viele reduziert werden auf die Gehaltsforderungen, die im Raum stehen und die aktuellen Ereignisse, zu Recht auch. Aber wo viele sagen, ja, das Dasein ist nicht mehr das, was es sein könnte oder sollte.
Na sicher, wenn man zurückblickt, im Dorf die angesehensten Leute, früher war der Pfarrer, der Lehrer und der Bürgermeister. Und ich glaube, von der Situation sind wir weit, weit weg mittlerweile.
Auch zum Glück.
Ja, zum Glück, okay, aber ich meine jetzt vom Image her, das Lehrer-Image hat stark in den letzten Jahrzehnten gelitten. Zu Unrecht, muss ich sagen, also sicher. Wie jede Berufsgruppe hat auch die Lehrerberufsgruppe ihre schwarzen Schafe, aber das, wie gesagt, ist in jeder Berufsgruppe so. Und deswegen insgesamt machen die Lehrer einen sehr guten Job und würden sich ein deutlich besseres Image verdienen. Ja.
Heute sprechen wir ein bisschen über die schwarzen Schafe in der Politik oder auch die weißen, je nach Perspektive. Schauen wir mal. Zu Beginn habe ich ein paar Entweder-Oder-Fragen für Sie zum Warmwerden und dass man Sie vielleicht noch mal ein bisschen von einer anderen Seite kennenlernt. Sie dürfen, müssen sich für eine entscheiden, also für eine Frage oder für einen Begriff entscheiden. Mhm. Beides lassen wir nicht durchgehen, außer mit einem guten Grund. Okay. Bürgerunion oder Freiheitliche?
Freiheitliche.
Landtag oder Gemeinderat?
Nach der Erfahrung der 20-Jährigen im Gemeinderat, Landtag.
Klimaschutz oder Heimatschutz?
Heimatschutz. Schließt das andere aber nicht aus.
Christoph Gufler oder Harald Stauder?
Ja, Harald Stauder.
Muss man vielleicht dazu sagen, Christoph Gufler, ehemaliger Bürgermeister von Lana, Harald Stauder, ehemaliger Bürgermeister von Lana und zufällig auch ihr Bruder.
Ganz zufällig,
und Sie waren Gemeinderat unter beiden Bürgermeistern.
Genau.
So. Hund oder Katze?
Hund.
FC Bayern München oder 1860 München?
Das ist keine Frage.
Ich Bayern München, das war mir klar, aber ich wollte Sie trotzdem stellen. Sie sind eingefleischter Bayern-München-Fan, immer schon.
Absolut, immer schon, ja.
Patriotismus oder Nationalismus?
Patriotismus.
Andreas Böder oder Eva Klotz?
Andreas Böder.
Schuljahr mit Ausflügen oder Schuljahr ohne Ausflüge?
Grundsätzlich Schuljahr mit Ausflüge, wenn es braucht, ein Schuljahr ohne Ausflüge, damit die Qualität und die Zukunft sich unter Schule gewährt ist, dann gerne auch ein Schuljahr ohne Ausflüge.
Grün oder Rot?
Wo ist dort der Unterschied?
Es sind zwei unterschiedliche Farben.
Ja, die Grünen werden zu Roten, wie es Franz Josef Strauß einmal mit dem Tomatenvergleich gesagt hat.
Versuchen wir es anders, Rot oder Gelb? Das heißt, wir haben Rot.
Gelb.
Roland Stauder oder Roland Stauder?
Ich schätze den Mountainbiker sehr, also ein sehr, sehr guter Sportler. Ich bekomme immer wieder E-Mails, die er bekommen sollte und ich leite sie dann weiter, beziehungsweise schreibe zurück, ich bin der falsche Roland Stauder.
Aber fantastisch.
Ja, ist spannend, wenn ich dann zu Mountainbike-Bergtouren eingeladen werde oder die koordinieren soll.
Müssen Sie mal zusagen.
Ja, aber da ist keine Freude, wenn ich die Truppe anführe mit meinen...
Aber ich glaube, Sie sind sogar ungefähr gleicher Jahrgang, so den Dreh.
Um den Dreh herum,
Und sind wahrscheinlich eben die Verwechslung, begleitet Sie schon länger.
Ja, im E-Mail-Verkehr sonst.
Es ist interessant, dass das immer noch...
Weil sind uns noch nie begegnet, aber
ehrlich,
würde mich mal freuen.
Da müssen wir das mal zusammenführen, das wäre eine schöne Idee, ja. Herr Stauder, Sie sind, sage ich jetzt mal, ein ruhiger und fleißiger, emsiger Arbeiter im politischen Betrieb in Südtirol und auch in Ihrer jeweiligen Partei. Sie haben schon einige Parteien durchlaufen, wie wir gehört haben. Zunächst die Union für Südtirol von Eva Klotz, anschließend nach deren Spaltung die Bürgerunion unter Andreas Böder und dann nach Auflösung von dieser bei den Freiheitlichen seit einigen Jahren. Würden Sie sagen, dass Sie mittlerweile Ihre politische Heimat gefunden haben?
Die politische Heimat habe ich in dem Sinn immer gefunden, also es war mir immer ein Anliegen, bin auch in die Politik gegangen, weil diese Parteien verschiedene Werte vertreten haben, die sie nach wie vor vertreten. Die Bürgerunion gibt es nicht mehr, also entsprechend die Weiterführung bei den Freiheitlichen. Also mir war zum Beispiel von Anfang an immer ein sehr großes Anliegen, den Freistaatgedanken für Südtirol zu vertreten und die aufgezählten Parteien nach der Spaltung, die Bürgerunion, die Südtiroler Freiheit vertritt das ja nicht. Die Bürgerunion hat das vertreten und dann ging es weiter mit den Freiheitlichen, bei denen ich mich dann damals gemeldet habe für den Gemeinderatswahlkampf, nachdem es die Bürgerunion nicht mehr gegeben hat.
War es für Sie aber trotzdem mal eine Überlegung wert oder haben Sie sich diese Gedanken gemacht, die Freiheitlichen gibt es ja auch schon länger, den Sprung zu den Freiheitlichen früher zu machen?
Das also widerstrebt mir von meinem Loyalitätsgedanken her. Also wenn ich irgendwo zusage und für etwas arbeite, Gedanken, diese beiden Parteien damals zu vereinen, zu fusionieren, solche Gedanken hat es gegeben, aber Partei zu wechseln, das widerstrebt mir zutiefst.
Also Sie sind doch ein sehr treuer Parteimensch und auch ein insgesamt treuer Mensch.
So würde ich mich einschätzen, ja.
Das heißt, aufgrund der Spalt oder einfach, dass die Bürgerunion sich aufgelöst hat. Aber war das dann ein Moment, wo Sie gesagt haben, entweder ganz lassen oder war es für Sie gleich klar?
Na, ganz lassen kam eigentlich nicht in Frage. Also ich dachte mir, Gemeinderat mache ich gerne. Mhm. Also ist interessant zu machen, habe die notwendige Erfahrung auch wieder anzutreten und habe mich dann mit den Freiheitlichen in Verbindung gesetzt und das hat dann relativ schnell geklappt.
Mhm. Und was hat Sie bei den Freiheitlichen sonst noch überzeugt?
Die Haltung, die Linie, die Spitzenvertreterin Uli Meier, also auch ein, wie Sie mich am Beginn nannten, Urgestein der Südtiroler Politik mittlerweile im positiven Sinne und die Geradlinigkeit der Spitzenvertreterin und der Partei.
Was heißt, wenn Sie sagen Werte und Linie, das bedeutet konkret in Bezug auf freiheitlich?
Ja, dass man jetzt nicht sozusagen nach irgendwelchen Tagesgefühlen seine Haltung neu ausrichtet, sondern dass man weiß, woran man ist bei den Freiheitlichen und dass man sozusagen auch weiß, dass die Freiheitlichen zu dem, was sie sagen, auch stehen. Und dafür stehe ich auch als Obmann und wir eine Linie haben. Das, was wir versprechen, versuchen wir auch entsprechend umzusetzen und einzuhalten.
Was bekommt man mit den Freiheitlichen? Wenn Sie erklären müssen, ja, wofür stehen wir? Eben, was sind unsere Werte? Vielleicht auch in Abgrenzung durchaus Übereinkommen mit den Freiheitlichen in Österreich, wo viele vielleicht nochmal was anderes assoziieren.
Es ist eine patriotische Partei, die praktisch die Heimat am Herzen liegt und sich für die Belange der Heimat einsetzt. Sie haben vorher gesagt, Klimaschutz oder Heimatschutz, also auch Heimatschutz ist für uns Umweltschutz, ist für uns auch Klimaschutz, wo wir klar sagen, was in den letzten Jahrzehnten mit unserer Heimat passiert ist, für das stehen wir nicht, wir wollen da korrigierend eintreten. Wir wollen vor allem auch, dass die Südtiroler sozusagen, Südtiroler zuerst war ja auch ein Slogan unserer Partei, die Bevölkerung, die dieses Land aufgebaut hat, in jeder Generation sozusagen auch die meisten Vorteile von diesem Land hat.
War es für Sie damals, um uns vielleicht ein bisschen in diese Zeit nochmal zurückzuversetzen, was ein Stück Südtiroler Geschichte auch ist, Parteigeschichte, wie haben Sie diese Spaltung damals erlebt? Oder vielleicht fangen wir früher an. Warum war für Sie klar, Union für Südtirol ist meine Partei?
Ich bin 71 geboren und die Freiheitlichen wurden ja in den frühen 90er gegründet. Also ich war vorher schon sozusagen politisch sehr interessiert und deswegen entsprechend damals schon bei der Union für Südtirol die Freiheitlichen wurden später gegründet. Also von dem und wie gesagt, ich wechsle nicht die Fahnen, das machen andere.
Aber schon um zu verstehen, Ihre Anfangszeit in der Politik.
Dann natürlich aufbauend bei der Union gab es intern dann Meinungsverschiedenheiten, ob man jetzt wirklich, sagen wir mal, dass die Ein-Themen-Partei bleiben sollte, zurück zu Österreich und nichts anderes, also Selbstbestimmungen und jetzt nicht Freistaat oder andere Optionen, sondern zurück zu Österreich. Und dann hat sich in der Partei damals so langsam haben sich verschiedene Gruppen gebildet, was man eigentlich nicht gern gesehen hat. Die Gruppe, die gesagt hat, wir müssen uns öffnen, wir müssen mehrere Themen auch ansprechen. Es ist zu wenig, wenn man nur ein Thema, und zwar das Zurück zu Österreich, anspricht. Und die andere Gruppe hat gesagt, nein, das ist unser Thema, für alles andere gibt es andere Parteien, das bearbeiten wir nicht. Kam es dann in Derland zu dieser Landesversammlung mit einer angekündigten Statutenreform, eben einer Öffnung. Die Basis der Partei hat dieser Statutenreform eigentlich zugestimmt, mit einer Zweidrittelmehrheit in etwa, wenn ich mich richtig erinnere. Und als Schritt daraus ist dann sozusagen die Gruppe um Frau Klotz, Eva Klotz, Barbara Klotz, also die Familie Klotz mit Sven Knoll und so weiter, aus der Partei ad hoc dann auch, ad hoc im Sinne, die hatten es gut vorbereitet, schon ausgetreten und gesagt, sie gründen die Südtiroler Freiheit. Aber jetzt nicht eine Spaltung, sondern eine Spaltung war es, aber dann ein Austritt von dieser Gruppe, die gesagt haben, Südtiroler Freiheit als Name, der ist Programm und alles andere interessiert sie nicht. Mittlerweile hat man gesehen, dass das Thema Zurück zu Österreich doch nicht so gezogen hat und hat dann andere Themen aufgegriffen, mit denen man beim letzten Landtagswahlkampf ja recht erfolgreich war.
Sehr freiheitliche Themen.
Absolut
freiheitliche Stichwort Themen. Stichwort Migration, Einwanderung.
Einwanderung, Migration, ganz genau. Also Themen, die wir freiheitlich verabsäumt haben, wieder zu spielen, im Sinne aufzugreifen, weil wir dann damals natürlich auch in der Spitze der Partei entsprechende Persönlichkeiten hatten, die das nicht wollten.
Darauf kommen wir vielleicht später noch zurück. Aber wenn wir noch beim Anfang mal kurz bleiben, war das für Sie aber stimmig? Ich spreche jetzt eben, es war eine Abspaltung oder ein Auseinandergehen. War für Sie das stimmig oder für Sie ganz klar, dass Sie mit Andreas Böder gehen? Oder haben Sie Zweifel gehabt damals?
Nein, hatte ich keine Zweifel. Also ich wollte die Partei öffnen, absolut. Neue Themen, weitere Themen ansprechen, auch im sozialen Bereich, im Migrationsbereich, im kulturellen, im Schulbereich und so weiter. Und das war von der Gruppe, die sich dann abgespalten haben, nicht gewollt.
Sie haben es ganz zu Beginn kurz angesprochen, warum Sie überhaupt politisch tätig wurden, warum Sie in die Partei eingetreten sind, damals eben Union von Frau Klotz. War die Frau Klotz für Sie so eine Galionsfigur oder Reizfigur oder eben faszinierende Figur, dass Sie gesagt haben, das wäre schon meine politische Heimat zu Beginn?
Ja, die Personen rund um den Heimatbund, als ein Sepp Mitterhofer oder auch Frau Klotz, Eva Klotz, und andere, die praktisch auch bei Vorträgen, also geschichtlichen Vorträgen, Zeitzeugenvorträgen und so weiter, waren sicherlich sehr beeindruckend und haben mich da auch mitgeprägt, auf alle Fälle, ja.
Was haben Sie in der Zeit der Union für Südtirol und später auch in der Bürgerunion gelernt, dass Sie bis heute immer noch gut gebrauchen können?
Den Kontakt mit Menschen, auf Menschen eingehen, Menschen zuhören und auch versuchen, das, was Menschen wünschen, dann auch irgendwo politisch umzusetzen. Sozusagen nicht ein Programm zu erstellen und das dann drüber zu stülpen, sondern umgekehrt, also den Menschen zuzuhören und aufgrund der Bedürfnisse, der Wünsche der Bevölkerung sozusagen dann ein entsprechendes Programm zu gestalten und das dann auch in der Politik umzusetzen.
Wie sehen Sie denn heute mit ein bisschen Distanz zu dieser damaligen Zeit, von der wir jetzt gerade gesprochen haben, sind ja doch einige Jährchen vergangen. Ja. Viele werden sich vielleicht auch gar nicht mehr daran erinnern oder sind sich bewusst, wie das damals die politische Atmosphäre war mit dieser Spaltung und Neugründung der Südtiroler Freiheit und der Bürgerunion und die Freiheitlichen, die ja auch nicht ganz glücklich waren mit der Südtiroler Freiheit und die Namensgebung. So in diesem Spektrum rechts der Mitte war ja allerhand los damals in diesen Jahren. Wie würden Sie heute mit dem Blick der Distanz?
Ich glaube, es ist heute auch noch sehr viel los.
Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich, muss man dazu sagen, ja, es ist immer was los rechts der Mitte.
Daran krankt insgesamt, glaube ich, auch Südtirol rechts der Mitte, dass es immer wieder Kleinstparteien, Splittergruppen, da kann eine Person mit der anderen nicht, die Köpfe können nicht miteinander. Wenn man es thematisch vergleicht, dann würde man manchmal, nicht bei allen, also aber manchmal auch sagen, gibt es relativ viel Schnittpunkte, aber dann sind es doch wieder Kleinigkeiten, die da trennen. Und auch die Spaltung zum Beispiel der Bürgerunion und Union, für viele ja, liegt da irgendwo auch die Wurzel. Der Herr Böder war ja mit der Barbara Klotz lange liiert. Mhm. Wenn das dann nicht mehr geklappt hat, dann ging auch die Spaltung los ungefähr. Dann konnte man innerhalb der Partei nicht mehr, weil das heißt, natürlich die Familiengruppe dann ganz sehr stark war, Familie Klotz, und dann ging das auch ein bisschen auseinander. Aber das ist, glaube ich,
alte Geschichte.
Wirklich. Alte Geschichte, ja. und schwamm drüber.
Aber eben, Sie haben recht, deswegen danke für den Einwurf, da ist immer noch viel los. Aber die Frage wäre gewesen oder ist immer noch, wie blicken Sie mit Distanz heute auf Ihre Rolle, die Sie damals gespielt haben? Sie sind jemand, der nicht laut schreit, der eher im Hintergrund sich auch bewegt. Aber wie war Ihre Rolle damals innerhalb der Partei und des Parteiengefüges?
Ich war jetzt kein Freund grundsätzlich einer Spaltung. Ich wäre ein Freund einer Öffnung gewesen, thematischen Öffnung. Spaltung ist absolut, ist nie gut, und dann entsprechend verschwendet man seine Ressourcen auch irgendwo Spaltungs- und Streitgeschichten aufzuarbeiten, und das bringt es nicht. Also das lenkt eigentlich vom eigentlichen Thema, für das die Vertreter gewählt werden, ab. Mhm. Man soll sich nach vorne bewegen und thematisch weiterarbeiten und nicht mit Klein-Klein-Kämpfen innerhalb der Opposition dann sich gegenseitig sozusagen mit Schmutz bewerfen, das bringt es nicht.
Das ist also sehr viel Energie und Zeit hineingesteckt.
Ja, ewig schade, und davon hat nur eine Partei etwas, und teile und herrsche, und das hat ja auch dazu geführt, dass wir im Südtirol eine Partei haben, die seit 80 Jahren regiert mittlerweile. Und
wir sprechen von der Südtiroler Volkspartei.
Ohne jeden Zweifel, ja. Europaweit fast das letzte Phänomen, die seit 80 Jahren an der Macht ist, ja.
Die einzige Partei, die seit Beginn an im italienischen Parlament als solche vertreten ist, ohne irgendwelche Umbenennungen, Abspaltungen oder... Ja. Wir sind sehr konstant und stabil. Die Vertreter schon, aber die parteipolitische Vertretung. Ja. So. Aber wir bleiben, Sie haben gesagt, Sie sind dann doch eigentlich treues Parteimitglied. Gibt es in Ihrer politischen Arbeit, vielleicht abgesehen, treu ist auch ein wichtiges Prinzip, wenn man bei einer Partei arbeitet, Loyalität haben Sie angesprochen, Überzeugungen oder Prinzipien, die Sie persönlich sehr stark prägen, über die Jahre hinweg?
Ja, wie gesagt, also wenn man sein Wort für etwas gibt, dann gilt es für mich. Also ich glaube auch von den Parteien, wo ich irgendwo Exponenten kenne, die wissen, dass ich Handschlagqualität habe. Also wenn ich etwas zusage, dann werde ich mein Möglichstes dafür tun, das auch so umzusetzen, wie ich es versprochen habe. Und das habe ich jetzt politisch eigentlich immer so gehalten und werde es auch weiterhin so machen. Also von dem her ist das eines meiner obersten Prinzipien.
Handschlagqualität, Loyalität.
Loyalität, ja. Mhm. Wenn man die zwei einhalten kann, dann glaube ich, ist man schon gut bedient und hat einiges zu tun, ja.
Ist in der Politik nicht immer auffindbar, diese
Nein, ist nicht Prinzipien. Immer auffindbar. Da kann man auch über die Parteigrenzen hinweg einige Beispiele sehen und finden, wo man sagt, naja.
Zum Beispiel? Fällt mir was Konkretes ein?
Ohne jetzt Namen zu nennen, aber man sieht, wenn wir nochmal die Großpartei ansprechen, dass man doch in meiner Karriere jetzt einige gesehen, wo man sagt, das ist jetzt eigentlich kein typischer Volksparteiler, der hier kandidiert oder mit auf der Liste ist, wo man merkt, diese Partei wird von vielen eigentlich mittlerweile nur mal als Steigbügel verwendet, um selbst irgendeinen Vorteil daraus zu schlagen, und dann sind sie schneller wieder weg von der Partei oder aus dem Gemeinderat, wenn sie ihre persönlichen Dinge umgesetzt haben. Also das ist etwas, was mir zuwiderläuft, absolut, ja.
Was macht einen richtigen Volksparteiler aus?
Das ist eine sehr gute Frage. Also im Laufe der Geschichte, vielleicht arbeitet die Volkspartei das selber auf, jetzt 80 Jahre Volkspartei, was hat denn Volksparteiler damals so richtig gekennzeichnet und ausgemacht, und was ist da heute? Also, aber ich glaube, das wäre ein Podcast-Frage für einen Volksparteiler.
Ist ja nicht so, dass man die nicht oft stellen würde, auch in also einem Volksparteiler oder einer Volksparteilerin. Es wird dann immer sehr viel von Werten gesprochen, wobei natürlich die nächste Frage ist, was sind das für Werte?
So. Ja, was sind das
und
für Werte?
Das eine sind Begrifflichkeiten und das andere sind...
Wenn sich die Volksparteiler teilweise selber in Interviews dann schon als, ja, von den Festen und Bräuchen her konservativ, aber sonst durch und durch grün bezeichnen, dann frage ich mich auch,
was Sie sind aber spärlich, oder? Volksparteiler, die sich grün bezeichnen?
Die Landeshauptmann-Stellvertreterin vor kurzem. Also okay. Konservativ, was Feste und Feierlichkeiten betrifft und Traditionen, ansonsten durch und durch grün. Mhm. Also ich glaube, das ist schon dann bezeichnet.
Mhm. Ist aber eher die Ausnahme in der Volkspartei.
Vielleicht ganz an der Spitze findet man auch noch jemanden und Bürgermeisterin von Meran ist vielleicht auch nicht die klassische konservative Volksparteilerin.
Man kann es von grün ansprechen, man sagt ja Greenwashing, also es kann ja auch nur ein schönes grünes Mäntelchen sein dann manchmal. Man muss das mit der Politik, mit der realen Politik, die dann gemacht wird, auch vergleichen. Aber Sie haben gesagt, Sie haben sich schwer getan am Anfang mit der Frage, als ich fragte, grün oder rot. Warum?
Weil grün und rot für mich ideologisch sehr eng zusammen sind, okay, und ich hier keinen großen Unterschied sehe, sehr häufig. Einen Grünen, den ich sehr schätze, der mittlerweile von den Grünen ausgeschlossen wurde, jetzt in Deutschland, Bürgermeister Barmer, nicht zu verwechseln mit der Ex-Bürgermeisterin, sondern
Tübingen,
ja, also auch Äußerungen und so weiter, wo ich sage, Umweltschutz für Grün, aber sonst gesellschaftspolitisch durchaus vernünftige Ansätze und nachvollziehbare Positionen, wo man sagt, okay, Hut ab. Aber wie gesagt, in letzter Konsequenz dann von den Grünen auch aus der Partei ausgeschlossen worden, aufgrund seiner Meinung. Bitte, Ihre Sache.
Aber haben grundsätzlich ein Problem mit den Grünen, Sie?
Nein, ich habe grundsätzlich kein Problem. Dann wäre ich als Lehrer wahrscheinlich, hätte ich schwierig mit meinen Kollegen, die doch dann rot-grün überwiegend sind, muss ich sagen, einzuschätzen sind. Aber ich habe mit niemandem im privaten Bereich.
Ist das tatsächlich so?
Ja, es ist schon so, ja. Also könnte man, ich glaube, die Wählerschaft der Grünen und wenn man die Lehrerschaft hernimmt, dann sind die Grünen doch überproportional vertreten dort.
Und die Wählerschaft der Freiheitlichen?
Die ist in der Lehrerschaft gering vertreten, bei den Schülern immer im größeren Ausmaß, wachsen langsam wieder in dem Bereich bei den Jungwählern. Und sonst würde ich sagen, die Wähler, die wir haben, so in allen Gesellschaftsgruppen vertreten.
Weil Sie die Jungen ansprechen und auch Schule und Schülerinnen und Schüler, sind natürlich Südtiroler Freiheit, ist da stark auf dem Vormarsch. Also Ihre eigentlich auch rechts der Mitte befreundete Partei ist es nicht wirklich für
nein,
die Freiheitlichen.
Wirklich,
also man hat manchmal das Gefühl, wie sich Freiheitliche und Südtiroler Freiheit in der Öffentlichkeit bekriegen, unter Anführungszeichen, ist schon beeindruckend. Wo man oft das Gefühl hat, die Südtiroler Freiheit hat eher ein Problem mit den Freiheitlichen in der Regierung als mit der großen Regierungspartei SVP. Täuscht mich der Eindruck?
Nein, der Eindruck täuscht sich sicherlich nicht, aber ich würde es darauf zurückzuführen, dass die Südtiroler Freiheit bei den letzten Landtagswahlen jetzt vor allem mit dem Thema Sicherheit, Migration gepunktet hat. Wir mittlerweile Regierungsmitglied sind und mit der Landesrätin Uli Meier für Sicherheit und leistbares Wohnen, vor allem in dem Bereich, sehr, sehr gute Arbeit gemacht haben in den letzten 1,5 Jahren. Und das natürlich irgendwo der Südtiroler Freiheit in dem Moment jetzt nicht so in den Kram passt, wenn man dort punktet und merkt auch offensichtlich in Südtirol im Sicherheitssystem tut sich was. Es ist, was die Polizeipräsenz oder die Ortspolizeireform betrifft, die jetzt dann auf der Tagesordnung steht, oder auch die Sicherheit vor Ort in einigen Bereichen hat sich stark verbessert und das kann natürlich der Südtiroler Freiheit, wenn sie mit dem Thema punktet, nicht in den Kram passen. Deswegen greifen sie auch ganz massiv immer wieder uns und vor allem auch die sehr erfolgreiche Landesrätin Uli Meier an.
Woran machen Sie das fest, wenn Sie sagen erfolgreich?
An dem, was passiert. Also wenn wir uns die Wohnreform anschauen, wo sie federführend sozusagen das auf den Weg gebracht hat, dann in Beteiligung auch mit anderen Landesräten, aber federführend, da hat sich einiges getan und wird auch von verschiedenster Seite her gelobt, diese Reform, wo verschiedene Seiten sagen, okay, sehr gute Reform, hier und hier würde ich noch, unter anderem der aus einer ganz anderen Ecke kommt, sagt, sehr gute Reform, aber hier und hier würde ich noch ein bisschen an der Schraube drehen. Aber im Endeffekt ist es ein Werk, das zustande gekommen ist, weil alle beteiligten Gruppen an den Tisch geholt wurden, ausdiskutiert wurden und endlich hat man hier etwas auf den Weg gebracht, wo eigentlich von A bis Z, alle sagen grundsätzlich eine sehr gute Reform.
Und ja, man wird noch sehr viel daran schrauben.
Wird man auf alle Fälle, aber es tut sich endlich was nach jahrelangem oder schon fast jahrzehntelangem Stillstand in dem Bereich.
Hat sich Ihre Motivation, Herr Stauder, mit der Sie eingestiegen sind in die Politik, ist die immer noch dieselbe? Oder anders gefragt, sind Sie immer noch derselbe Idealist?
Ja, der bin ich noch. Ja, also selbe Idealist. Die Motivation hat sich gesteigert, sonst hätte ich die
Ehrlich?
Obmannschaft letzten Frühjahr nicht übernommen. Also da muss man schon motiviert sein.
Das stimmt.
Und sagen, so jetzt geht's auf. Natürlich haben wir dann auch wieder Rückschläge erlitten, aber wir sind auf einem guten Weg und ich sehe auch, dass die Mitarbeiter der Partei, die Führungsriege der Partei auch sehr motiviert ist und das motiviert dann nochmal zusätzlich, wenn man sieht,
man könnte es natürlich auch anders sagen, wieso tun Sie sich das an einen Karren, der irgendwie im Dreck steckt, da noch herauszuziehen? Meistens ist es ja ganz angenehm, irgendwo hinaufzuspringen, da wo der Laden läuft, wo man erfolgreich ist. Sie haben die Freiheitlichen übernommen, wo es Ihnen doch eigentlich schlecht geht. Die Freiheitlichen sind zwar in der Regierung, allerdings hat es da auch eine Abspaltung gegeben mit dem Herrn Leiter Reber, der dann gegangen ist. Die Wahlen sind für die Freiheitlichen nicht so ausgegangen, wie man es sich erhofft hatte. Die Parteiobfrau, die zurückgetreten ist oder zurücktreten musste. Und dann haben Sie das Ganze...
Musste.
Sie können das gerne korrigieren, ja. Aber nein. Eben, Sie, warum tut sich jemand sowas an und sagt, so jetzt mache ich Obmann, den Laden schmeiße ich, den kriegen wir wieder fit.
Den kriegen wir wieder fit, auf alle Fälle. Das ist auch eine Frage der Loyalität. Und ich sage gerade, wenn es jemanden braucht, dann bringt es nicht, das Parteikärtchen abzugeben und sagen, das war's, danke.
Gibt es durchaus, immer
gibt
wieder.
Gibt es, aber das ist nicht meines. Also im Gegenteil, wenn ich sage, jetzt braucht die Partei, die Gruppe, die diesen Karren ziehen will, der nicht im Dreck, aber der jetzt, sagen wir mal, leicht in Stottern geraten ist, den wieder auf Vordermann zu bringen. Mhm. Und es sind Leute, die sagen, sie machen da mit, dann bin ich mit dabei und in dem Moment jetzt der Erste, der vorne mitzieht. Einige schieben, einige ziehen und wir bringen den wieder in Gang. Logisch, die Rückschläge mit den Fahnenflüchtigen, sage ich jetzt mal, ich sage immer der Bauer und sein Opfer, die uns verlassen haben, ja, ist jetzt halt mal so. Aber im Endeffekt ist natürlich die Arbeit nicht leichter geworden, weil uns jemand im Landtag fehlt. Uns fehlt die Fraktionsarbeit, die parlamentarische Zuarbeit zur Regierungsarbeit, die Gold wert wäre. Und uns fehlen natürlich auch entsprechende Parteiabgaben für die Parteikasse. Aber das sind andere Themen, mit denen müssen wir leben. Und wir wissen damit umzugehen. Und ich bin optimistisch, dass wir da wieder den Kahn wieder flott bekommen.
Meine Politiker sind grundsätzlich, oder jene, die politisch tätig sind, grundsätzlich immer optimistisch. Sonst, glaube ich, kann man das auch nicht schaffen in diesem Geschäft. Was ist Ihr Antrieb?
Na, weil ich an das Programm, an die Themen und an die Menschen, da, an die Freiheitlichen glaube und sage, da können wir was draus machen. Wir kritisieren nicht nur, sondern wir machen meistens, wenn es möglich ist, auch Vorschläge der Verbesserung. Und das ist für mich die Motivation. Wir sind in den letzten Landtagswahlkampf im Slogan angetreten, Südtirol kann es besser. Und das ist meine Überzeugung nach wie vor, das ist meine Motivation.
Kann es besser als wer?
Als bisher. Als bisher. Und wenn ich sehe, was wir Freiheitlichen auch im Koalitionsprogramm reingeschrieben haben, und das ist nicht nur totes Papier sozusagen, was da auch umgesetzt werden kann, wenn freiheitliche Spitzenexponenten wie unsere Landesrätin am Ruder sind, was man da machen kann. Und da kann man auch ganz klar zeigen, man kann es besser. Südtirol kann es besser und Südtirol hat es auch besser verdient, als in den letzten Jahrzehnten dann doch einiges an Stillstand eingetreten ist.
Ist das manchmal für Sie schizophren, sage ich jetzt mal, wenn Sie im Gemeinderat in Lahna sitzen, Sie in Opposition und in Bozen sitzen Sie in der Regierung so? Also da muss man ja switchen. Einmal ist die SVP, da sitzt sie gegenüber und einmal auf der gleichen Bank. Oder ist das eh spannend?
Das ist spannend. Schizophren sehe ich es eher manchmal, wenn man sieht, was in der Landesregierung von der Mehrheitspartei, von der Volkspartei vorangetrieben wird, dass man zum Beispiel jetzt beim leistbaren Wohnen auch sagt, man möchte zum Beispiel die Immobiliensteuer verringern für Leute, die Langzeit vermieten. Man möchte es attraktiv machen und im Gemeinderat in Lahna dann ein Jahr später die Immobiliensteuer für Langzeitvermietung erhöht wird.
Das ist ja
mehr als verdoppelt. Dann muss ich die verschiedenen Exponenten der Volkspartei fragen, wisst ihr wirklich, also weiß die Rechte, was die linke Hand tut? Also von dem her sehe ich es eher da schizophren. Sonst als konstruktive Oppositionspartei im Gemeinderat, Gemeindeebene ist nochmal was anderes als Landesebene natürlich. Aber ich glaube, wir sind auch irgendwo in der Landesregierung ein Kontrollorgan und weisen immer wieder auch in den Ländern, in den verschiedenen Bereichen, wo wir nicht zuständig sind, wie zum Beispiel eben im Bildungswesen, der Schule, darauf hin, dass dort auch einiges im Argen liegt und wir sind hier nicht das schweigende Beiboot sozusagen, das die Mehrheit verschafft, sondern wir äußern uns auch bei den Koalitionstreffen und bei den Landesregierungssitzungen.
Gibt es denn noch diese Koalitionstreffen?
Die gibt es noch, ja. Die letzten zwei haben wir ganz schweigsam an den Medien vorbei.
Ja, ist auch, in Ordnung, muss man nicht eine große Glocke hängen.
Vieles wird natürlich im Rahmen der Landesregierung, weil es ja die Parteien sind, die beteiligt sind, besprochen, aber Koalitionstreffen gibt es immer wieder, ja.
Also sind die fix
neuen
eingeplant?
Schwerpunkte gesetzt, oder? Rückblick gehalten und wieder Aussicht. Was sind die nächsten Schwerpunkte?
Also? Sind die fix eingeplant oder sind die ad hoc, je nach Thema, je nach Situation
beides,
gerade?
Beides. Also sie sind im Koalitionsprogramm vorgesehen als regelmäßiges Treffen und falls gewünscht von einem der Koalitionspartner auch ad hoc, wenn irgendwo mal der Hut brennt, um sich was auszureden.
Wann hat es denn mal gebrannt?
Ich glaube, es hat mal im Zusammenhang mit einer Äußerung vom Herrn Galateo gebrannt. Also da hat dann...
Vor einigen Monaten. Oder ja, nicht mal Monate wahrscheinlich. Ja.
Und auch im Bereich Schule, Stichwort Goethe-Schule, haben wir im letzten Jahr auch diesen Koalitionstisch einberufen und wollten hier Klartext reden.
Wir stehen ja kurz vor Schulbeginn.
Ja.
In 3 Wochen knapp... Vielleicht knapp 4 Wochen.
Ich bin schon seit 2 Wochen im Dienst, weil wir schon die neuen Lehrer angestellt haben fürs neue Schuljahr, Vorstellungsgespräche und so weiter. Aber Schulbeginn für die Lehrer ist am 1. September. Im letzten Augustwoche sind jetzt noch die Nachprüfungen und dann für die Schüler geht es am 8. los.
Aber gibt es da, wir haben heute Donnerstag, den 14. August, um es dazu zu sagen, aber gibt es da, weil Sie die Goethe-Schule ansprechen und die Arbeitsgruppe innerhalb SVP und im Koalitionstreffen, gibt es da irgendwelche Neuerungen oder habt ihr dann als Freiheitliche irgendwie mal was gehört von
sehr,
der SVP?
Sehr gute Frage. Also die Frage haben wir mehrmals jetzt auch den Kollegen der Volkspartei gestellt. Mhm. Wir haben unseren Vorschlag der Änderungen bereits den Medien Mitte Mai übermittelt und auch der Volkspartei. Volkspartei hat eigentlich angekündigt, dass man innerhalb Februar, spätestens März, April die Arbeitsgruppe abschließen wird und mit Ergebnissen aufwarten wird. Bis heute haben wir nichts gehört. Vom Zeitplan her ist uns zugetragen worden, dass jetzt Ende August nochmal die SVP sich intern trifft. Und wir haben nochmal darauf hingewiesen, es kann nicht sein, dass ein Jahr später der Fall Goethe-Schule sozusagen wieder eintreten könnte. Da muss endlich was gemacht werden.
Gut Ding braucht Weile anscheinend.
Ja, ich weiß nicht, inwieweit sich die Volkspartei intern über die Ergebnisse der Arbeitsgruppe dann einig ist, ob es da nicht auch zwei Herzen, aber irgendwas links und rechts schlägt und mal sehen, was dabei rauskommt.
Man darf gespannt sein,
nichts
Genaues weiß man nicht, wie so oft.
Genau, und der Herr Landesrat wird ja hier immer wieder der entsprechende für Schule und Kultur auch kritisiert, weil ja nichts weitergeht. Man hat auch seine berechtigten Zweifel, ob er will, dass hier was weitergeht.
Weil wir gerade bei der Schule sind, ich habe ein schönes Zitat gefunden von Ihnen aus dem FF-Archiv. Da haben wir ein Interview mit Ihnen, 2008 war das, mit Ihnen und Ihrem Bruder Harald Stauder geführt. Ich glaube, beide haben Sie damals für den Landtag kandidiert.
Ja.
Und im Zuge dessen so ein politisches, familiäres Interview gemacht, Harald Stauder auf der SVP-Seite. Und Sie damals auf der anderen Seite. Und damals meinten Sie auf die Frage hin, ob Sie mit der Landesregierung zufrieden sind, also es war 2008, Turnwaller Zeit noch, absolut nicht. Schulleute sind froh, wenn Landesrat Saurer in Pension geht. Und was die Kulturpolitik der Frau Kassler da anbelangt, verdrehen Kulturschaffende die Augen, wenn sie ihren Namen hören. Ich komme deshalb darauf zurück, weil Sie jetzt eigentlich was Ähnliches gesagt haben. So über jetzt haben wir Bildungslandesrat, Kulturlandesrat Achammer. Aber wahrscheinlich, wenn wir die Namen austauschen, könnte es wieder, oder ist es nicht so schlimm?
Wenn man die Namen austauschen, dann muss ich auch sagen, die erste Zeit vom Herrn Achammer mit den Bildungsgesprächen und sich mal ein Bild machen von dem Ganzen, waren viele noch optimistisch eingestellt, dass sich da wirklich was tut, aber mittlerweile muss ich sagen, als Tiger abgesprungen und als Bettvorleger gelandet. Ganz beinhart, auch wenn er innerhalb der Koalition natürlich der zuständige Landesrat ist. Man hat jetzt auch nicht den Eindruck, dass da große Motivation herrscht, in den verbleibenden mehr oder weniger 3 Jahren da noch sehr viel zu machen. Also es wurde sehr viel versprochen und leider nicht eingehalten. Und das hat im Schulbereich bei den Lehrern eigentlich sehr viel Porzellan zu schlagen und auch Vertrauen ist abhanden gekommen, wo man sagt, nein, es reicht. Und deswegen auch diese Maßnahmen, die für dieses Jahr angekündigt wurden. Man lässt sich jetzt nicht mehr mit irgendwelchen Versprechen hinhalten. Man sagt, okay, wenn die Tinte unterm Vertrag trocken ist und sozusagen auch rechtlich alles abgesichert ist, dann werden wir wieder einen Schritt zurückgehen und das alles machen, was bisher gemacht wurde und nicht bezahlt wurde.
Aber warum? Warum haben Sie da vielleicht haben Sie eine Antwort gefunden für sich? Sie sehen es sowohl von der politischen Seite her, weil Sie in viele Gespräche involviert sind. Sie sehen es aber auch von der Schulseite, wo Sie ja innerhalb der Schule arbeiten und tätig sind. Sie haben diese zwei Perspektiven über all diese Jahre. Warum schafft man es aber nicht? Oder warum schafft es auch die Bildungsdirektion, der Bildungslandesrat über all die Jahre nicht, Versprechen zu halten, was zu bewegen? Denn wenn man zuhört, die Worte, die Aussagen, die sind ja eigentlich hieb- und stichfest und klingen gut, aber in der Umsetzung, und das melden auch sehr viele zurück, hapert es. Warum? Warum passiert nichts oder warum passiert das Falsche oder warum gibt es diesen Stillstand? Warum ist die Situation diese, die Sie jetzt eben gerade beschrieben haben?
Das wäre eine Frage für die Seite, die ich gerade kritisiert ist klar, habe, aber auf der anderen Seite. Die Frau Amhoff, glaube ich, hat es im letzten Podcast auch ein bisschen erklärt, den habe ich mir angehört, was sie sagt, die Zeiten sozusagen vom Gedanken bis zur Umsetzung, Verhandlungen und das ist dann eine lange Zeitspanne. Mhm. Aber logisch kann man sagen, diese Zeitspanne hätte man vor 5 Jahren beginnen können und nicht vor einem halben Jahr, weil es brennt schon länger. Man kann über den Brenner schauen nach Nordtirol oder Österreich oder nach Deutschland. Man weiß, was auf uns zukommt. Mhm. Also dieser Bildungsnotstand, den ich jetzt so mal formuliere oder bezeichne, den kennt man aus dem deutschsprachigen Raum und man wusste, dass das auf uns zukommt.
Man kennt die Zahlen auch schon lange.
Ist man nicht kennt so, dass sie lange, man die erst ja, aber
seit einem Jahr.
Es ist leider so, dass man mehr ins politische Marketing setzt, um sich gut zu verkaufen, ob es dann das TikTok-Video ist oder ob es Facebook oder Instagram ist. Man verkauft sich, man vermarktet das und geht leider nicht die Dinge an, die anzugehen sind. Und da sagen jetzt halt viele Lehrer oder das Pflegepersonal in den Krankenhäusern sind ja grundsätzlich, bevor ein Lehrer sagt, ich mache mit meinen Schülern keinen Ausflug oder ich mache das und das mit den Schülern nicht mehr, da geht sehr viel Wasser den Bach hinunter, weil der Lehrerberuf einfach auch Empathie als Voraussetzung hat. Und bevor ein Lehrer zu seinen Schülern sagt, das mache ich jetzt das nächste Jahr nicht mehr, da braucht es wirklich viel. Und jetzt es reicht einfach, wenn das die Lehrer jetzt machen, landesweit anscheinend auch ziemlich geschlossen. Und das ist gut so. Und dann hat man den Bogen wirklich über Jahre überspannt und es ist höchste Zeit zu handeln.
Man hat sowieso den Eindruck, dass die Lehrkräfte in diesem Land, das sind ja, keine Ahnung, insgesamt an die 10.000,
ja,
sehr geduldig sind über die Jahre. Und die Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden mit diesem Ausflug streichen, ist ja eigentlich noch, ja, auch noch, weil das ist der richtige Begriff nicht ein, sehr
milde.
Nett, milde, diplomatisch.
Ja.
Also man wundert sich, dass diese geballte Kraft von den Lehrpersonen, dass der Protest da nicht schon sehr viel früher, sehr viel vehementer, sehr viel geschlossener gekommen ist.
Nein, es ist...
Das Potenzial wäre da.
Das Potenzial wäre da, aber das zu bündeln ist natürlich auch wieder sehr, sehr schwierig. Mhm. Also Lehrer sind dann auch wieder sehr individuell, aber jetzt Grund-, Mittel-, Oberschule manchmal auch oder oft auch unterschiedliche Bedürfnisse und unterschiedliche Bereiche, wo es hapert. Aber jetzt hat man hier mal das große Ganze gefunden und gesagt, so nicht mehr. Und nicht auf dem Rücken der Schüler, sondern man muss es wirklich einen Schritt auch weitersehen und sagen, zugunsten der Schüler, weil wir hier in einem Bereich sind, wenn nicht endlich Hand angelegt wird, dann geht das Ganze in den Bach hinunter.
Und zugunsten der Bildung.
Ja, zugunsten der Bildung.
Sollte
ja.
das oberste Maxime ja, sein. Das,
ja, ja, absolut.
Um ganz kurz bei diesem Bereich zu bleiben, noch Schule, weil Sie ein paar Mal angesprochen haben, aber vielleicht können wir es noch ein bisschen konkretisieren oder vertiefen. Aus Ihrer Sicht, was sind so die drei großen Bereiche oder Baustellen, die Schule im Moment hat und wo man sagt, da müsste man vom Stillstand wegkommen?
Das ist einmal, dass genügend Lehrer vorhanden sind. Da haben wir das große Problem, dass ausgebildete Lehrer nicht mehr nach Südtirol zurückkommen, weil sie schon in Nordtirol circa das Doppelte verdienen. Schweizer Verhältnisse werden wir nie erreichen, außer bei den Lebenshaltungskosten, aber bei den Löhnen nicht, das ist uns allen klar. Aber zumindest eine Anpassung an die Nordtiroler oder bayerischen Kollegen. Dann die weitere große Herausforderung ist der Umgang mit den Schülern, die kein Deutsch sprechen, in unsere Schulen kommen. Also, dass man hier Mittel und die Wege findet, vor allem
Sprachkompetenz.
Sprachkompetenz. Mhm. Und dann natürlich die Bezahlung der Lehrerschaft. Wenn man zurückblickt, wenn man es vergleicht und man sagt, vor 20 Jahren hat ein Lehrer inflationsbereinigt mehr verdient als heute, dann ist es höchste Zeit, hier auch Maßnahmen zu ergreifen. Jetzt gibt es die Inflationsanpassung und am 2026 soll es dann auch entsprechend.
Gibt es wirklich die Inflationsanpassung?
Die Inflationsanpassung, ja, Annäherung an die Inflationsanpassung. Es wird noch verhandelt, ob die niederen Kategorien in der öffentlichen Verwaltung und in der Lehrerschaft, in der Gesamtverwaltung etwas eine höhere Inflationsanpassung erhalten sollen und in den höheren Kategorien etwas niederer.
Und die strukturelle Erhöhung kommt dann mit Januar 2026?
Nein, die wird mit Januar 2026 begonnen zu verhandeln. Ja, also für den Landeshaushalt 2026 sollten dann entsprechende Gelder vorgesehen werden. Mhm. Wenn die Gelder vorgesehen sind, dann kann man verhandeln. Und dort.
Das entscheidet sich jetzt in den nächsten Monaten, ob das.
Das ist auch vom Landeshauptmann jetzt im letzten Koalitionstreffen absolut zugestanden worden. Er ist ja Herrscher über die Finanzen, also da wird es einiges an Geld geben. Welches Ausmaß, das ist noch nicht spruchreif, das wüsste ich jetzt auch nicht, könnte ich nicht sagen, aber da wird man sehen und da wird man auch klar daran messen können, ob dann die Protestmaßnahmen nachlassen oder nicht. Aber für dieses Schuljahr geht es vom Zeitlichen schon nicht mehr, das wird der Protest sicherlich aufrechterhalten.
Mhm. Das heißt, die Möglichkeit der Freiheitlichen ist hier in der Koalition intern entsprechend Druck auch zu machen, dass da auch was weitergeht, wenn die Regierungspartei SVP das vergessen sollte oder irgendwie
ja,
nicht prioritär behandeln
sollte. Konstant daran erinnern, wir waren ja auch, ich persönlich war auch am kleinen Koalitionstisch beim Aushandeln der Inhalte des Koalitionsprogramms im Bereich Schule mit dabei und das war dort ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir eingebracht haben, damals auch von allen anderen respektiert und gesagt, ja, da müssen wir drauf schauen, Inflationsanpassung und Lohnerhöhungen und wir werden konstant daran arbeiten und daran erinnern, dass das passieren muss.
Mhm. Herr Stauder, zum Durchatmen in der Hitze von Bozen heute machen wir ein kurzes Zwischenspiel, wo Sie einfach den Satz, den ich Ihnen nenne, vervollständigen, am besten kurz vervollständigen, das können Sie auch länger ausführen, aber nicht zu lang. Mein Lieblingsfach in der Schule war
Wirtschaftsgeografie und Rechtskunde.
Ich habe Politikwissenschaften studiert, weil?
Aus Interesse und auch damals schon mit dem Gedanken, in der Oberschule Rechtskunde zu unterrichten.
Ehrlich?
Ja.
Das war immer da das
ja, da gab's
Ziel oder der Wunsch?
Ja, da gab es einen ehemaligen Rechtskundelehrer, der mich dazu eigentlich schon ziemlich inspiriert hat. Ein Bozner, Peter Spornberger.
Und das haben Sie dann durchgezogen?
Das habe ich durchgezogen. Ich habe damals schon gesagt, ich komme zurück auf der anderen Seite des Pults.
Aha, toll. Das größte Problem der Freiheitlichen zurzeit ist?
Tja, was haben wir für ein Problem?
Vielleicht haben Sie auch keins.
Ja, vielleicht haben wir auch keins. Nein, unsere sehr gute Arbeit auch als Partei dann wieder entsprechend positiv zu vermarkten.
Wie macht man das?
Mit vielen Gesprächen, mit den Mitgliedern, die zu uns stehen, wo ich sagen muss, Hut ab vor unseren Mitgliedern, die auch jetzt in dieser stürmischen Zeit alle zu uns gestanden sind. Wir haben sogar einen Mitglieder plus und diese neuen Mitglieder ansprechen, einbinden und das Ganze wieder aufbauen und in Schwung bringen.
Also wie groß ist das Plus?
Über Mitgliederzahlen sprechen wir grundsätzlich nicht, aber es sind mehr dazugekommen.
Es sind auf alle Fälle Plus und nicht Minus. Ja. Die Politik der derzeitigen Landesregierung finde ich
ausbaufähig.
Die erste Landeshauptfrau Südtirols heißt
Uli Meier.
Mit der SVP verbinde ich
sehr viel Gutes, wenn ich in die Geschichtsbücher schaue. Die Gründerjahre, die Aufbaujahre, die Maniago-Jahre, was da von dieser Generation der Volkspartei für das Land gemacht wurde. Und dann leider immer stärkere Abstriche, was das betrifft, bis zum heutigen Zeitpunkt.
Meine politischen Kollegen, sowohl in der Partei, auch im Gemeinderat, auch parteiübergreifende Kollegen, schätzen mich für?
Klare Worte, klare Linie und dass ich mich dran halte, was ich sage.
Das politische Thema, das mir am wichtigsten ist?
ist für mich der Freistaat-Gedanke, also Freistaat Südtirol, weil ich glaube, dass wir hier in diesem einen Land mit unseren zwei Kulturen, Deutsch und Italienisch, Ladinisch, und mit diesen drei Sprachen wirklich etwas machen könnten, was europaweit Vorbildcharakter hätte. Mhm. Im Sinne einer kleinen Schweiz, sage ich jetzt.
Landeshauptmann Kompatscha muss man einfach gern haben, weil?
Muss man einfach gern haben, weil? Da fällt mir jetzt, was soll ich sagen, also einen Landeshauptmann gern haben, weil?
Geht nicht.
Ja, seine Frau wird ihn gern haben, hoffe ich, und das passt dann auch. Also ich glaube, einen Landeshauptmann muss man nicht gern haben, sondern einen Landeshauptmann sollte man schätzen aufgrund seiner Fähigkeiten, seiner Leistung. Und das kann dann jeder Wähler selbst entscheiden, ob er es hat oder nicht.
Die größte Herausforderung unserer Zeit?
Ist sicherlich die Umgestaltung unserer wirtschaftspolitischen, gesellschaftlichen Situationen und dabei niemanden auf der Strecke zu lassen.
Letzte Frage. Roland Stauder ist?
54 und hochmotiviert als Obmann der Freiheitlichen.
Herr Stauder, danke für das Mitmachen vom kurzen Zwischenspiel. Ich habe davor dieses Interview erwähnt von 2008.
Ja.
Mit der Antwort von Ihnen auf die Frage, wie Sie die Landesregierung finden. Und das war ja das Doppelinterview mit Ihrem Bruder. Ihr Bruder hat auf Ihre Antwort hin auch schön geantwortet. Sie wissen es vielleicht noch. Ihr Bruder hat geantwortet oder Ihnen entgegnet damals: Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass von der derzeitigen deutschsprachigen Oppositionspolitikern auch nur einer Mitglied der Landesregierung wird. Eine Landesrätin Uli Maier? Ein Landesrat Andreas Böder, das liegt außerhalb meiner Vorstellungskraft. Da fehlen teilweise auch die Kompetenzen und Experten innerhalb der Oppositionsparteien. Jetzt sind ein paar Jährchen vergangen. Uli Maier ist in der Landesregierung, ist Landesrätin, das erste deutschsprachige Mitglied, das nicht der SVP angehört. Die Freiheitlichen sind in der Koalition mit der SVP, der ihr Bruder angehört, der Fraktionssprecher ist und Parteisekretär dieser SVP. Lag das je in Ihrer Vorstellungskraft, dass jemand von den Freiheitlichen in der Regierung sitzt? Oder wer war jetzt mehr überrascht, Sie oder Ihr Bruder, dass es jetzt doch eingetroffen ist, was man sich nicht vorstellen konnte?
Ja, die Frage muss ich ihm dann noch weitergeben. Aber ich glaube, gerade am Beginn haben sich viele gefragt, kann Uli Maier Landesregierung? Und mittlerweile muss man sagen, sie kann es. Und sie hat bewiesen, dass sie in ihrem Ressort, in ihrem Zuständigkeitsbereich eine super Arbeit macht. Also von dem her. Vorstellungskraft, dass grundsätzlich eine Oppositionspartei früher oder später in eine deutschsprachige, sage ich jetzt, die italienischsprachigen waren es ja immer schon, deutschsprachige auch Mitglied in einer Landesregierung sein wird, die bestand immer, weil es war für mich klar, dass die Volkspartei früher oder später entsprechend verlieren wird, dass sie einen Koalitionspartner braucht. Nach der letzten Landtagswahl, jetzt Ende Oktober 2023, war es jetzt für mich im ersten Moment dann überraschend, dass wir mit ins Boot geholt wurden, weil wir ja jetzt nicht unbedingt als Wahlsieger, wir konnten unsere zwei Mandate halten, ja, aber es gab Parteien, die deutlich mehr zugelegt haben und die für einen Tag auch gesagt haben, man würde da mitmachen und dann wieder zurückgepfiffen wurden. Und dann war eigentlich für mich
Wen meinen Sie jetzt?
Die Südtiroler Freiheit. Mhm. Der Herr Knoll hat ja einen Tag zugesagt und dann hat man das doch dann wieder verworfen. Die Frage, inwieweit die Südtiroler Volkspartei dann doch Richtung Freiheitlichen geht oder eher Richtung Team K und Grüne, war für mich dann doch überraschend, dass es in unsere Richtung gegangen ist.
Wann war der Moment, wo es dann klar war, dass es sehr konkret wird mit den Freiheitlichen? Können Sie sich daran noch erinnern?
Das war irgendwann im November, wo es dann geheißen hat, doch, es geht in unsere Richtung und auch die Zeichen innerhalb der Volkspartei-Exponenten, die gesagt haben, na ganz klar, in eure Richtung, und die Abstimmung innerhalb der Volkspartei ist ja, glaube ich, das richtig im Kopf habe, zu zwei Dritteln für die Freiheitlichen ausgegangen.
Nehmen Sie uns mal mit in Ihren Kopf damals. Überwiegt da einfach Freude, Euphorie? So, jetzt hat man das geschafft, man wollte als Freiheitliche immer in der Regierung und jetzt ist man nahe dran? Oder bekommt man dann doch irgendwie Angst vor der Verantwortung, sage ich jetzt mal, weil es einen selbst erschreckt?
Nein, ich glaube, jede Partei, die ein Programm aufstellt und etwas umsetzen möchte, wenn die Bauchweh oder einen Schreck bekommt, wenn man dann wirklich in die Regierung mit aufgenommen oder ein Koalitionspartner wird, die wäre dann fehl am Platz. Also da muss man ganz klar sagen, auch in den Koalitionsverhandlungen haben wir dann gesagt, Moment, das ist unser Programm. Die Volkspartei-Exponenten haben das Koalitionsprogramm vor fünf Jahren vorgelegt und wollten da nicht viel ändern. Und das bestätigen wir dann. Und habt ihr da noch was? Und haben wir gesagt, ja, sehr wohl. In allen Unterverhandlungstischen, also in den kleinen Tischen, hatten wir was und im großen Bereich natürlich auch. Und deswegen haben wir gesagt, das muss hier mit hinein. Wir sind, wie gesagt, am Beginn habe ich schon gesagt, wir sind hier nichts Beiboot, das die fehlenden Stimmen für die Mehrheit liefert, sondern dieses Koalitionsprogramm muss auch eine klare blaue Handschrift haben und hat es auch und deswegen fordern wir das auch immer wieder ein.
Aber man hat sich, oder Sie haben sich damals schon auch mal, da darf man sich auch mal freuen.
Da darf man sich auch mal freuen und sagen, so, jetzt gibt es die Freiheitlichen seit etwas über 30 Jahren und jetzt haben wir die Chance, wo man bereits bei der Gründung gesagt hat, man will mitregieren, früher oder später. Das
ist manchmal schon Ironie des Schicksals. Als die Freiheitlichen ganz oben waren, 6 Landtagsmann, nichts ist gegangen.
Nichts ist gegangen. Da war die Volkspartei noch zu stark sozusagen und mittlerweile
schon interessant, wie es läuft.
Sind wir bei 2 Abgeordneten nach der Wahl, waren bei 2 Abgeordneten und sind dann sozusagen
geschrumpft,
ja, mit ins Boot geholt worden. Und dann hat ein Abgeordneter leider noch kalte Füße bekommen.
Mhm. Diese Frage haben Sie wahrscheinlich schon so oft in Ihrem Leben bekommen und sie ist wahrscheinlich einfach nur nervig, lästig, langweilig. Ich frage Sie trotzdem, wie lebt es sich mit einem Bruder, der in der SVP ist und dort auch Karriere macht?
Also er weiß, dass er mich politisch nicht überzeugen kann und ich ihn, zumindest in der Öffentlichkeit auch nicht, aber familiär hat das überhaupt keinen Einfluss, da sind wir Brüder und da passt kein Blatt dazwischen, überhaupt kein Thema. Und wie gesagt, das Politische, da sind wir uns einig, dass wir uns nicht einig sind.
Vielleicht können Sie uns ein bisschen mitnehmen in die Kindheit, wo vielleicht oder auch doch die Politik noch keine große Rolle von Ihnen persönlich, von Ihrem Bruder gespielt hat, wie Sie aufgewachsen sind in Lana, welche Erinnerungen Sie an Ihre Kindheit haben. Sie haben uns ein schönes Bild mitgebracht, weil ich Sie danach gefragt habe. Wir können das mal hernehmen. Sie nehmen es am besten her. Man sieht da wirklich ein wunderbares, wie alt sind Sie da? Das ist ein wunderbares Bild.
Ja, ich glaube so 2, 2,5.
2,
sowas.
Schöne Haare. Im ersten Moment würde man fast meinen, es ist ein Mädchen. Wenn Sie selbst dieses Bild sehen, mit einem schönen goldenen Rahmen drumherum für unsere Zuhörerinnen. Was erweckt das, welche Erinnerungen für Sie?
Na, durchaus natürlich positive Erinnerungen. Es sind Erinnerungen an die Familie, an die Kindheit natürlich. Wir sind 4 Brüder und sind immer eigentlich recht gut miteinander ausgekommen. Wobei zwischen Brüdern natürlich auch mal die Fetzen fliegen, überhaupt keine Frage. Sind alle im elterlichen Betrieb, haben wir auch mitgearbeitet, ein Gastronomiebetrieb in Lana, wo wir dann auch mitgeholfen haben entsprechend und natürlich auch die Vorzüge, wie zum Beispiel Schwimmbad, dort konnten wir benutzen natürlicherweise und haben dort mit Freunden auch sehr schöne Tage verbracht und das sind eigentlich meine Kindheitserinnerungen zusammen noch mit den Sportlern, wir alle 4 betrieben haben, also wir sind alle begeisterte Fußballspieler gewesen mittlerweile.
Zuschauer,
passive Fußball.
Also und alle Bayern-München-Fans.
Alle Bayern-München-Fans, ja, absolut. Und entsprechend sind das durchwegs positive Kindheitserinnerungen, ja.
Und beide Elternteile haben diesen Betrieb geführt?
Beide Elternteile haben den Betrieb geführt, ja.
Und längere, über Generationen schon oder
aufgebaut? Über Generationen, wir haben ihn dann als Söhne auch übernommen, 2 der 4 beziehungsweise 3. Und jetzt etwas komplett, also jetzt umstrukturiert.
Und Ihre Eltern haben ihn aufgebaut oder
meine Eltern haben auch? Also mein Vater hat ihn schon praktisch in der letzten Generation übernommen, hat dann Anfang der 70er Jahre aus einem kleinen Hotelbetrieb einen Neubau gemacht, einen größeren Hotelbetrieb, größer heute. Heute wäre er immer noch klein, also um die 50 Betten, also kein großer Betrieb. Und den wir dann eben entsprechend, und ein Restaurant dazu, den wir jetzt umstrukturiert haben, also im Hotelbetrieb Wohnungen und im Restaurantbetrieb verpachtet.
Also ein richtiges Gasthauskind sind Sie.
Ein richtiges Gasthauskind, genau.
Was haben Sie aus dieser Zeit mitgenommen? An guten Dingen, vielleicht auch an weniger guten Dingen? Ist ja mal ein zweischneidiges Schwert manchmal, wenn man in einem Gastbetrieb aufwächst?
Ja, an positiven oder guten Dingen, also Kontakt mit Menschen, waren wir sicherlich alle nie menschenscheu, natürlich haben wir auch nicht im Gastgewerbe, Das ist sicherlich etwas sehr Positives und weniger Gutes, ja, das sind vielleicht gerade in der Kindheit, jetzt, das möchte ich jetzt aber nicht hervorheben, aber irgendwo die Zeit für die Familie, wo man sagt, andere fahren mit ihren Kindern oder mit der Familie in Ferien, ist natürlich bei uns in der Südtiroler Gastronomie dann natürlich Hoch- und Höchstsaison, sage ich jetzt mal. Da bleibt die Zeit für die Familie ein bisschen auf der Strecke.
Und Politik hat irgendwie eine Rolle gespielt? Ihr Vater, glaube ich, war SVP-Gemeinderat auch.
Mein Vater war früher SVP-Gemeinderat, auch Referent in der Gemeinde und ist dann nach Paketabstimmungen und so weiter, also zeitlich gesehen, dann früher oder später auch ausgetreten und den Südtiroler Heimatbund und dann dem Wahlverband des Heimatbundes beigetreten und hat dann auch dort politisch, war noch ein bisschen aktiv und dann das eingestellt.
Wer hat Sie denn, wenn man das so sagen kann, ist immer ein bisschen schwierig, aber mehr geprägt oder war mehr für Sie die zentrale Figur, auch Vater oder Mutter?
Politisch jetzt? Oder?
Nein, insgesamt. Insgesamt so über Ihre ganze Kindheit und Jugend?
Na, beide. Absolut beide.
Und wenn man sie sich so vorstellen kann, also so ein bisschen die Mutter und den Vater, so die Wirkung auf sie und wer hat welchen Part übernommen und wie war das?
Nein, waren beide da, wenn ich sie gebraucht habe, Ansprechpartner in verschiedenen Situationen und gewisse Dinge sind eher Muttersache und gewisse Dinge sind eher Vatersache. Also das würde ich jetzt da nicht, aber das hängt ja, ist situationsbedingt. Aber nein, ein absolut positives, gutes Verhältnis zu beiden. Und
politisch abgefärbt vom Vater?
Politisch abgefärbt vom Vater, ja. Mutter ist dann weniger politisch.
Aha. Anders politisch.
Anders politisch,
wahrscheinlich.
Ja.
Wahrscheinlich. Wir haben es davor am Rande gestreift, aber wie Sie das politische Handwerk gelernt haben.
Ja.
Und von wem Sie es gelernt haben und vielleicht wer Sie inspiriert hat auch in all Ihren politischen Jahren. Gab es so eine Figur?
Inspiriert würde
ich... Muss es nicht nur lokal sein?
Nein, würde ich Jörg Haider nennen. Mhm. Also von dem her gerade...
Und warum?
Seine Art, sein Engagement, sein Ehrgeiz und auch seine Rhetorik und seine Art und Weise, verkrustete Strukturen aufzubrechen und etwas zu bewegen.
Also, muss man vielleicht doch dazu sagen, Jörg Haider, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht, wo das Gedächtnis nicht so weit zurückreicht, welche Figur Jörg Haider war, also in Österreich, der die Freiheitliche Partei groß gemacht hat.
Ja, absolut, werde mittlerweile 75 sein und hat die Freiheitlichen von ähnlicher Situation wie bei uns, von einer wirklich 4%-Partei zu einer Partei geformt, wie sie heute ist. Also auch mit Höhen und Tiefen natürlich. Der heutige Verdienst steht dem Herrn Kickl zu, aber nicht hier falsch interpretiert zu werden, aber gerade die Aufbruchstimmung,
Aufbau
und Aufbruch der gesamte war damals dann Jörg Haider geschuldet.
Über welche Schwäche, Herr Stauder, sind Sie manchmal gestolpert im politischen Geschäft? Schwäche ist immer so, klingt negativ, aber eine Macke vielleicht, gut, klingt auch nicht besser, aber Sie wissen vielleicht, was ich meine, wo Sie gemerkt haben, gerade im politischen Geschäft ist in dieser Branche nicht sehr zuträglich, aber da kann man sich auch drüber schwindeln. Oder gibt es so eine Schwäche, an der Sie, oder die Sie vielleicht auch überwunden haben durch die Politik?
Dass ich vielleicht eher früher als heute noch manchmal dann zu emotional gehandelt habe, wenn ich gesagt habe, das geht mir jetzt absolut gegen den Strich, dass ich mir damit dann auch was verbaut habe, wo man sagt, mit etwas diplomatischeren Verständnis würde man dann mehr erreichen.
Echt?
Aber ja,
Sind da jemand, der ein bisschen...
Ja, früher, jetzt vielleicht nicht mehr, auch ein bisschen was daraus gelernt, wo man sagt... Lass ihn reden und dann schauen wir, wie es läuft.
Wo Sie früher mehr hineingegrätscht waren oder irgendwie mit dem Kopf durch die Wand.
Genau, ja.
Das würde man Ihnen gar nicht zutrauen. Ja, unterschätzt man Sie vielleicht oft?
Das ist mein Sternzeichen, Stier.
Deswegen, Stier, ja. Sie sind ja relativ stur.
Ja.
Es kommt auf den Aszendenten drauf an, habe ich gelernt.
Löwe.
Löwe ist auch ein Alpha-Tier. Unterschätzt man Sie?
Ja, ich bin jetzt nicht der hellauf schreit und als Rampensau nach vorne prescht. Also ich bin eher im Hintergrund, organisiere das. Aber und wenn es was zu sagen gibt, sage ich es. Also von dem her, wer mich kennt, der weiß, wie ich bin und unterschätzt mich nicht.
Unterschätzt Sie nicht. Gibt es in Ihren vielen Jahren in der Politik, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Sie viel gesehen und viel erlebt haben von den unterschiedlichen Seiten, das Verrückteste, das Ihnen je passiert ist in der Politik? eine schräge Situation, etwas, wo Sie sagen, wo Sie heute noch eine Anekdote vielleicht, die Sie auch jetzt noch nicht so erzählt haben, wo Sie mal denken, dass das nur möglich war oder einfach nicht zu verstehen oder verrückt in vielerlei Hinsicht?
Man fällt mir jetzt eigentlich ad hoc nichts ein, wo ich sage, das wäre jetzt erzählenswert oder irgendwo, wo man sagt, das wäre jetzt war verrückt.
Vielleicht besser die schlimmste Phase oder die schwierigste, vielleicht so.
Die schwierigste, das sind dann Enttäuschungen, die man erlebt. Also wenn jemand putzt nach einer Landtagswahl, wenige Monate später, wo man alles mitträgt und einstimmige Beschlüsse des Vorstandes geschlossen hat und dann jemand die Partei verlässt, einen Vorwand und das sind Enttäuschungen, die man natürlich, die einen auch dann prägen, wo man sagt, oh, das hätte nicht sein müssen.
Sie sprechen jetzt Andreas Leiter-Rewe an,
ja,
der die Freiheitlichen
also,
verlassen
das,
hat und eine eigene
Fraktion. Wenn Sie mich fragen, wo ich jetzt eine Enttäuschung erlebt habe von ganzen, dann bin ich absolut menschlich enttäuscht und nachdem es für mich die Loyalität zu einer Gruppe, zu einer Idee und zu einer Partei sehr groß geschrieben wird, dann verstehe ich das natürlich noch weniger als vielleicht jemand, der sagt, ja, ist halt mal so, aber...
Mhm. Also für Sie nicht verständlich, so ein
nicht
Verhalten, nicht
nein.
Nachvollziehbar. Stellen wir uns vor, Herr Stauder, Sie könnten die Südtiroler Politik für einen Tag komplett umkrempeln. Ist schwierig, aber in Träumen kann man sowas. Da hat man Superkräfte. Was würden Sie sofort ändern und warum?
Ich würde das ganze Sozialsystem und das Fördergeld, das Beitragswesen bei uns auf den Kopf stellen, weil Beitragswesen, Fördergelder und Sozialsystem, wie es bei uns mittlerweile aufgebaut wird, zu massiven Verteuerungen führt, wo praktisch dann das Ganze derart teuer wird, dass sich die Leute nicht mehr leisten können, in die Höhe getrieben wird und dann wieder mit öffentlichen Mitteln ausgeglichen werden kann,
wenn ich
diesen einen Tag hätte.
Verändern heißt nicht komplett abschaffen, aber einfach anders strukturieren, in andere Bahnen lenken.
Treffsicherer machen. Also wenn man es heute abschafft, dann hat man das Problem, dass ganze Bevölkerungsschichten wegbrechen würden von finanziellen, dass sie es nicht mehr leisten können. Aber man muss sukzessive wieder rückbauen und schauen, dass man hier niemanden verliert. Das ist fast unmöglich, aber wenn ich diesen einen Tag hätte, dann dieses System wieder treffsicher zu machen und dass es jene trifft, die es brauchen und nicht die vielen Schlauberger, die sich ergattern.
Was fasziniert Sie eigentlich immer noch an der Politik?
Die Möglichkeit, Ideen umzusetzen, die eben, wie ich vorher gesagt habe, Südtirol noch besser machen. Wir sind ja nicht schlecht, also es ist in vielen Bereichen ein Jammern auf hohem Niveau. Muss ich auch klar sagen, wir gehören zu den Top 50 der wohlhabendsten Regionen in Europa, also da kann man nicht alles schlecht reden, aber dieses Vermögen, dieses Geld, dieses Potenzial, das wir in Südtirol haben, in Südtirol zu behalten, nicht abwandern zu lassen, Stichwort auch unsere jungen Leute, die nicht mehr zurückkommen, die Motivation, dass sie zurückkommen und aus diesem sehr schönen Land etwas machen, was auch zukunftsträchtig ist.
Das könnten Sie vielleicht dann am zweiten Tag machen, wenn wir noch einen zweiten Tag zur Verfügung hätten, die vielen jungen Menschen,
wenn
die im Ausland sind.
Wenn alle mit dem ersten zufrieden waren, dann kriege ich noch einen zweiten als Bonus.
Ja, also wenn die alle zurückkommen würden mit ihren Kompetenzen und Fähigkeiten, die sie erworben haben, dann wäre das schon eine tolle Sache für das Land.
Absolut, ja.
Es ist gut, wenn sie weggehen.
Sie sollen gehen, sollen ihre Erfahrungen sammeln, aber dann sollen sie zurückkommen und diese Erfahrung, dieses Wissen.
Entwicklungshilfe könnte man leisten im eigenen Land.
Ja, ich würde jetzt nicht, Entwicklungshilfe ist ein bisschen so behaftet,
wie
wir jetzt unterentwickelt werden.
Ein bisschen.
Nein, wir haben auch sehr, sehr viele gute Leute im Land, das darf man schon auch sagen, also die sehr viel leisten Tag für Tag, aber dieses Potenzial, wir können es uns nicht leisten, dass jährlich an die 1000 abwandern, die gut ausgebildet sind und nicht mehr zurückkommen, und dafür bekommen wir auf der anderen Seite Mitarbeiter, die kaum ausgebildet sind. Also das schadet jeder Volkswirtschaft und natürlich auch einem Land und vor allem einem Land in dieser Minderheitensituation, wie wir sie haben in Südtirol.
Wenn ich noch kurz mal vorspringen darf, zu Beginn unseres Gesprächs bei den kurzen Fragen, da haben Sie, Gemeinderat oder Landtag, sich für Landtag entschieden. Warum?
Ja, weil ich Gemeinderat mittlerweile seit 20 Jahren kenne. Und deswegen als...
Das andere war einfach was Neues.
Als nächste Herausforderung sozusagen.
Hätten aber viele abschreckende Beispiele, wo man sieht, dass im Landtag auch nicht alles toll ist.
Nein, es ist nirgends alles toll, aber es,
was würde
es geht,
Sie denn
es geht
reizen?
Besser.
Was würde Sie denn reizen von der parlamentarischen Arbeit im Landtag?
Die verschiedenen Anfragen nachhaken, auf die Finger schauen und auf die Finger hauen und entsprechend auch das verlangen, was im Wahlprogramm versprochen wurde und dass das dann auch umgesetzt wird.
Einfach auf der anderen Ebene, nächsthöheren Ebene, genau. Da nochmal näher dran zu sein.
Ja, weil man auch natürlich auf Gemeinderatsebene ist sieht, klar. Dass man sehr häufig von der Landesebene abhängt und dann.
Wobei das Land dann wieder sehr viele seine Gemeinden wieder abschiebt.
Ja,
das ist ein Hin und Her,
Mann. Das ist ein Hin und Her und da spielt man sich den Ball so ein bisschen zu, auch je nachdem, wie man es braucht, um das dann zu verkaufen.
Was können wir von Ihnen noch erwarten, Herr Stauder?
Ich werde jetzt hochmotiviert als Obmann der Freiheitlichen weitermachen, natürlich, ohne jede Frage. Werde schauen, dass wir die Freiheitlichen zum alten Glanz wieder herbeiführen können, den wir mal hatten. Es wird jetzt sicherlich nicht von 1 auf 6 Mandate wieder reichen, sondern wir werden wieder kontinuierlich aufbauen und werden schauen, dass wir bei den Landtagswahlen 2028 den Erfolg für die Arbeit der Landesrätin, gute Arbeit der Landesrätin, die Früchte einfahren können und dass wir auch als Partei dann entsprechend gut wieder dastehen und aufbauen und weitermachen können.
Und welche Träume haben Sie noch außerhalb der Politik?
Ich muss sagen, mir geht's familiär, meine Familie, also meiner Frau, sehr, sehr gut. Da leben wir unseren Traum, muss ich sagen. Und was die anderen Familienmitglieder, denen es im Moment nicht so gut geht, da habe ich die Hoffnung, dass es bald wieder aufwärts geht und dann fehlt es mir an nichts, muss ich sagen.
Stichwort Hoffnung und dann schließen wir auch unser Gespräch. Hoffnung, finde ich immer, ist etwas Gutes und Schönes, auch um etwas abzuschließen. Was macht Ihnen Hoffnung?
Hoffnung macht mir die Bürger, die junge Bevölkerung in diesem Land, die auch was bewegen will, die gut ausgebildet ist, wenn sie zurückkommt nach dem Studium, dass in diesem Land was weitergeht, dass wir in diesem Land auch gewisse Dinge hinter uns lassen, dass wir auch zum Beispiel jetzt Konflikte innerhalb der Volksgruppen, dass wir alle drei, Ladiner, Italiener und Deutsche, aus diesem Land etwas machen, was einen Vorbildcharakter für ganz Europa hat, ein Vorbild. Modell sozusagen, den von mir schon mal angesprochenen Freistaat, hier etwas umsetzen, wo wir praktisch ganz positiv miteinander im Sinne einer kleinen Schweiz aus diesem Land wirklich das machen, dieses Potenzial ausnutzen, das dieses Land hat.
Herr Stauder, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, in der Hitze des Augustes nach Bozen zu kommen. Wobei in Lahn ist es wahrscheinlich auch nicht recht viel frischer heute.
Nein,
vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch und für alles, was für Sie und Ihre Lieben kommt, noch alles Gute.
Und danke für die Einladung und
guten
Ihnen auch alles Gute.
Ein gutes Schuljahr dann auch noch.
Dankeschön.
Das war Aus der Blase. Mein Name ist Alexandra Aschbacher und mein heutiger Gast war Roland Stauder. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und eure Perspektiven auf dieses Gespräch. Schreibt all das gerne bei Spotify in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank auch Ihnen zu Hause für das Zuhören. Einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann man den Podcast hört. Und auf bald.